Also ich sehe schon, viele Kinder habe ich heute nicht hier vorne. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von zwei Mädchen, die vielleicht so in dem Alter zwischen der Maja und der Leonie waren. Sind schon in die Schule gegangen, waren enge Freundinnen. Und die Claudia, das war so ein bisschen eine Leseratte. Die hat leidenschaftlich gern gelesen. Und eines frühen Morgens kommt die Claudia angerannt und schafft gerade noch so ihren Bus. Sie springt noch in den Bus hinein und hinter ihr gehen die Türen zu und sie lässt sich so auf den Platz neben der Vanessa fallen. So, boah, habe ich gerade noch so geschafft. Und die Vanessa grinst sie so an und sagt, oh, ich dachte schon, du bist krank. Wo bleibst du denn heute wieder? Ach, sagt sie, ich habe wieder gelesen und ich habe total die Zeit darüber vergessen. Und wie die Mama zum Frühstück gerufen hat, war ich noch nicht mal angezogen. Kennt ihr das? Wenn ihr so abgelenkt seid von anderen Dingen. Und da sagt die Vanessa so, was hast denn du gelesen? Ach, sagt sie, ich habe die Geschichte von Jesus und dem Bartholomäus gelesen. Ach, das war so schön, ich konnte gar nicht aufhören. Und auf einmal hört sie hinter sich im Bus die Michelle anfangen zu kichern. Und da hat sie sich so geduckt, hat sie. Die Michelle war nämlich jemand, wenn die mitgekriegt hat, dass die Vanessa und die Claudia über die Bibel und über Jesus gesprochen haben, da hat die immer ausgelacht. Die hat gesagt, das sind alles nur Märchen, das ist alles nur Blödsinn. Ihr tut immer so, als wenn ihr besser seid als die anderen. Ihr seid gar nicht besser. Und sie haben dann versucht, die Michelle einfach zu ignorieren und haben sich weiter unterhalten. Und der Bus hält an und sie sind raus und gleich zur Schule. Die zwei hatten Sportunterricht, waren die ersten in der Sporthalle, haben sich umgezogen. Und auf einmal sagt die Claudia, Vanessa, schau mal, was ich habe. Und da holt sie aus ihrer Sporttasche einen Erdbeer-Lolli-Lutscher raus. Richtig schön roter Lolli-Lutscher. Und die Vanessa so, oh, ist der schön, den hätte ich auch gern. Da grinst die Claudia und sagt, den hat mir meine Mutti heute früh geschenkt und steckt ihn wieder ein. In der Zeit kamen dann auch alle anderen Mitschüler, die haben das dann auch so von Weitem gesehen mit dem Erdbeerlutscher und sie haben sich umgezogen, sind dann alle zum Sportunterricht, die haben Völkerball gespielt, was die Mädchen besonders gern gemacht haben. Und sie waren alle total verschwitzt, das muss ungefähr so heiß gewesen sein wie bei uns jetzt. Und die Vanessa sagte dann zur Claudia, oh, ich muss mal raus, ich muss mal kurz mich ein bisschen abspülen und mal ein bisschen abkühlen, ich bin gleich wieder da. Die Mannschaften haben weitergespielt und später, als der Sportunterricht zu Ende war, ist die Claudia mit der Vanessa und der Michelle und den anderen Klassenkameraden zurück zur Turnhalle zum Umziehen in die Umkleide. Und auf einmal fängt die Claudia an, in ihrer Tasche zu wühlen und wühlt und wühlt und guckt und schmeißt alles aus der Tasche raus. Und sagt die Vanessa, was machst denn du? Was suchst denn du? Mein Lolli-Lutscher ist weg. Wie, dein Lolli-Lutscher ist weg? Der ist nicht mehr in meiner Tasche. Ach, jetzt beruhig dich mal, der wird schon da sein, sagt die Vanessa. Das kann doch nicht wahr sein, sagt die Claudia. Wer klaut mir denn aus meiner Tasche meinen Lolli-Lutscher? Die Vanessa hat ihr dann geholfen, die Tasche wieder zusammenzupacken. Und hat gesagt, pass auf, geh du schon vor mit den anderen. Ich guck die Umkleide nochmal durch. Vielleicht liegt er ja irgendwo. Vielleicht hast du ihn beim Ausräumen irgendwo mit rausgeschmissen und hast es gar nicht gemerkt. Da denkt die Claudia noch so, ach, die Vanessa ist schon eine gute Freundin. Und geht mit den anderen los und plötzlich merkt sie, wie die Michelle hinten an sie rantritt und sagt, du suchst doch deinen Lutscher. Soll ich dir sagen, wo er ist? Und die Claudia, ja, weißt du denn, wo er ist? Die Vanessa hat ihn genommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die ist nämlich rausgegangen während des Sportunterrichts. Kannst du dich erinnern? Und jetzt ist in der Claudia was passiert, vielleicht kennt ihr das auch. Die allerbeste Freundin, selber auch Christ, und dann kommt jemand und sagt, die hat es gemacht. Und alle Indizien sprechen dafür, weil ja wirklich die Vanessa diejenige war, die rausgegangen ist. Könnt ihr euch erinnern? Die wollte sich frisch machen. Und jetzt stand die Claudia da. Sollte wirklich die Vanessa ihr den Lutscher geklaut haben? Ihre allerbeste Freundin, die außerdem auch noch Jesus kennt? Und dann überlegt sie kurz und dann stellt sie sich hin und sagt ganz laut: Michelle, ich möchte nicht, dass du so über meine Freundin redest. Das ist nicht wahr. Ich vertraue Vanessa. Vanessa kam dann aus der Umkleide, hatte von all dem nichts mitbekommen und kommt in das Klassenzimmer rein und sagt: Du, ich habe alles durchgesucht, ich habe nichts gefunden. Und dann kam schon die Lehrerin rein und die Vanessa macht schnell und rennt durch die Reihen durch auf ihren Platz. Und da muss an der Michelle ihren Platz vorbei und da liegt das Mäppchen von der Michelle und sie reißt es aus Versehen runter. Und die Vanessa: Oh Michelle, das tut mir leid, ich sammel's dir schnell auf. Und die Michelle: Nee, nee, lass mal, ich mach das schon selber. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Geschichte weitergeht? Plötzlich beim Aufräumen von dem Mäppchen hat die Vanessa den Lollilutscher in der Hand. Die Michelle hatte den Lutscher geklaut. Und die Claudia hat ihre Freundin angeschaut und war so dankbar, dass sie ihr vertraut hatte. Und ich fand das ganz wichtig, dass wir Menschen auch wirklich vertrauen. Ich glaube, die Freundschaft hätte einen riesen Knacks bekommen, wenn die Claudia auf dieses Gerücht von der Michelle gehört hätte. Und deswegen möchte ich euch einfach mitgeben, dass ihr einander vertraut und dass ihr für eure Freunde da seid. Das war meine Geschichte für euch.
Ja, liebe Geschwister, heute wollen wir uns über die Gesetzgebung am Sinai und die tiefe Bedeutung der 10 Gebote Gedanken machen. Die Ansicht mancher Gesellschaftsklassen, Religion sei zum Lebensglück nicht förderlich, ist einer der unheilvollsten Irrtümer. Die Schrift sagt: Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen. Ja, wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Worte der Weisheit sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Wer widergöttlich denkt und handelt, schadet sich selbst am meisten und begeht großes Unrecht. Auf verbotenem Wegen kann es keine wirkliche Freude geben, weil Gott das Beste für uns kennt und auf das Wohl seiner Geschöpfe bedacht ist. Mit seinen Verboten und Geboten will er nicht auf seine Macht hinweisen, sondern er hat in allem, was er tut, das Wohl seiner Kinder im Auge. Nie verlangt er von ihnen, etwas aufzugeben, das zu ihrem Besten dient. Übertretung führt ins Elend, aber der Weisheit Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Die in den 10 Geboten aufgestellten Forderungen sind allen Menschen zur Unterweisung und Lebensführung gegeben. Es sind 10 Regeln, die kurz, umfassend, aber gebieterisch die Pflichten gegen Gott und den Nächsten enthalten und deren wesentliche Grundlage die Liebe ist. Das Gesetz Gottes ist unveränderlich. Es ist wie Gott selbst, rein, vollkommen und ewig. Ja, bald nachdem das Volk am Sinai gelagert hatte, wurde Mose auf den Berg gerufen, um Gott zu begegnen. Allein stieg er den zerklüfteten Pfad hinauf und näherte sich der Wolke, die Jahwes Gegenwart bezeichnete. Israel sollte jetzt in eine besonders enge Verbindung zum Allerhöchsten kommen um eine Gemeinde und eine Nation unter Gottes Herrschaft zu verkörpern. So lautete Gottes Botschaft, die über Mose an das Volk gerichtet werden sollte. Dort heißt es in 2. Mose 19, 4 bis 6, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig seid, auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Daraufhin kehrte Mose ins Lager zurück, versammelte die Ältesten Israels und wiederholte ihnen die göttliche Botschaft. Sie antworteten im Namen des ganzen Volkes, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. 2. Mose 19, 8. So gingen sie einen feierlichen Bund mit Gott ein und gelobten ihn, ihn als ihren Herrn und König anzunehmen, dem sie im besonderen Sinne dienstbar wurden. Abermals stieg Mose auf den Berg und der Herr sprach zu ihm, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Wenn ihnen auf der Wanderung Schwierigkeiten begegneten, waren die Hebräer rasch dabei, sich gegen Mose und Aaron zu empören und sie zu beschuldigen, sie hätten Israel aus Ägypten geführt, um es zu vernichten. Damit sie seinen Anweisungen ganz zu vertrauen lernten, wollte der Herr Mose vor ihnen auszeichnen. Seinem erhabenen Wesen entsprechend wollte Gott die Verkündigung seines Gesetzes zu einem ehrfurchtsgebietenden Hoheitsakt machen. Es sollte sich dem Volke tief einprägen, dass alles, was zum Gottesdienst gehörte, größte Ehrerbietung verlangte. Deshalb forderte der Herr von Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Inzwischen sollten alle ausreichend Zeit für die gründliche Vorbereitung zu einer Begegnung mit Gott verwenden. Dazu gehörte, dass sie sich wuschen und auch ihre Kleider säuberten. Mose wies sie auf ihre Sünden hin, damit sie sich andachtsvoll unter Fasten und Beten von aller Ungerechtigkeit reinigten. Den Anordnungen entsprechend trafen sie ihre Vorbereitung. Auf ein weiteres Gebot hin ließ Mose einen Zaun um den Berg herum errichten, damit weder Mensch noch Vieh in den geheiligten Bereich eindringen könnten. Wer ihn auch nur zu berühren wagte, sollte auf der Stelle sterben. Am dritten Morgen des dritten Tages richteten sich alle Augen auf den Berg. Sein Gipfel war mit einer dichten Wolke bedeckt, die immer dunkler wurde, bis sie sich herabsenkte und den ganzen Berg in Finsternis und furchterregendes Geheimnis hüllte. Dann ertönte ein Schall wie von einer Trompete, durch den das Volk aufgefordert wurde, Gott zu begegnen. Mose führte es bis an den Fuß des Berges. Aus der dichten Finsternis flammten grelle Blitze und Donnerschläge hallten vom Berge, die sich als Echo an den umliegenden Höhen brachen. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Und der Posauneton wurde immer stärker. So schrecklich waren die Zeichen der Gegenwart Jahwes, dass das ganze Volk Israel vor Furcht erzitterte und sich vor dem Herrn in den Staub warf. Selbst Mose rief aus: Ich bin erschrocken und zittere. Nun hörte der Donner auf, die Posaune schwieg, die Erde hatte sich beruhigt. Eine Zeit lang herrschte feierliches Schweigen. Dann hörte man die Stimme Gottes aus der dichten Finsternis, die ihn umverhüllte. Vom Berge umgeben von einer Engelschar verkündigte er sein Gesetz. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das, liebe Geschwister, ist die Voraussetzung. Wenn die Liebe zu Gott in meinem Herzen ist, wird auch die Liebe zu meinem Nächsten in meinem Herzen sein. Hier werden diese Grundsätze einzeln aufgeführt und auf die jeweilige Beschaffenheit und Lage des Menschen angewandt. Erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Die Israeliten kannten ihn schon als Führer und Befreier, der sie aus Ägypten geleitet und befreit hatte und sich dadurch allen Göttern Ägyptens überlegen gezeigt hatte. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jahweh, der Ewige, aus sich Seiende, Ungeschaffene, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, hat allein das Recht zu höchster Verehrung und Anbetung. Der Mensch darf keinem anderen Wesen den ersten Platz in seinen Gefühlen oder seinen Handeln einräumen. Was auch immer wir schätzen mögen, sobald es unsere Liebe zu Gott mindert oder den ihm gebührenden Dienst beeinträchtigt, machen wir uns einen Gott daraus. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe und Gottes einzigartige, großartige und bedingungslose Liebe für mich erkannt habe, dann werde ich keine anderen Götter haben. Liebe Geschwister, dieses Gebot steht nicht zufällig ganz am Anfang der 10 Gebote. Es hat eine tiefe, besondere Bedeutung. Denn nur wenn ich das erste Gebot in meinem Leben erlebt habe, es Wirklichkeit in meinem Leben geworden ist, dass mein Heiland mich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Das bedeutet, dass Jesus mich aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat. Ich mein altes Leben in der Knechtschaft der Sünde nicht mehr leben muss. Wenn mir bewusst wird, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat und ich erfahren habe, von Jesus angenommen zu sein, so wie ich bin, ich seine göttliche, bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit erlebt habe, wenn mein Wissen über den großen Ich Bin von meinem Kopf in mein Herz gelangt ist, dann wird mein Herz von Dankbarkeit und Liebe erfüllt sein und ich werde auch die anderen 9 Gebote halten können. Nur dann. Denn wer von ganzem Herzen liebt, gehorcht auch gerne. Wie David werde ich sagen: Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Es erfüllt sich die Aussage Jesu: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ja, ich liebe meinen Heiland von ganzem Herzen und ich weiß, dass er mich liebt. Er in mir und ich in ihm. Es ist kein bloßes Lippenbekenntnis oder Theorie mehr, sondern praktisch gelebte Wirklichkeit. Es wird zu einem großen Bedürfnis, mit Jesus zu reden, ihn in kleinen wie in großen Dingen zum Ratgeber zu haben, und Gemeinschaft mit Jesus wird zur allergrößten Freude. Ja, Christus ist mein Leben. Dann werden die Gebote für mich nicht mehr heißen: Du sollst nicht, sondern ich werde. Ich werde keine Sünden verharmlosen, entschuldigen oder die Schuld bei einem anderen suchen, weil ich von Jesus nicht getrennt sein will. Und Sünde trennt von Gott und mein Gewissen plagt mich. Damit kann und will ich dann, wenn ich das erste Gebot in meinem Leben erfahren habe, nicht mehr leben. Ich rufe gleich wie David in die Welt hinaus: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Wie die Söhne Korachs werde ich ausrufen, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor deinem Angesicht? Das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das zweite Gebot verbietet die Anbetung des wahren Gottes in Nachbildungen. Viele heidnische Völker machen geltend, ihre Bilder seien nur Darstellungen oder Sinnbilder, in denen sie die Gottheit anbeten. Aber Gott hat solche Verehrung als Sünde bezeichnet. Der Versuch, den Ewigen gegenständlich darzustellen, schwächt die Gottesvorstellung des Menschen. Der Sinn, der sich von der unendlichen Vollkommenheit Jahwes abwendet, wird mehr vom Geschöpf als vom Schöpfer angezogen. Und mit dem sinkenden Gottesbegriff wird auch der Mensch selbst entwürdigt. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott. Die enge und heilige Beziehung Gottes zu seinem Volk wird durch den Vergleich mit der Ehe versinnbildet. Götzendienst ist geistlicher Ehebruch. Und Gottes Missfallen darüber wird berechtigt Eifersucht genannt. Der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Es ist unvermeidlich, dass Kinder unter den Folgen elterlichen Fehlverhaltens leiden müssen. Aber sie werden für die Schuld der Eltern nicht zur Rechenschaft gezogen. Es sei denn, sie hätten auch daran Anteil gehabt. Aber gewöhnlich treten die Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern. Durch Vererbung und Beispiel machen sie sich der gleichen Sünden schuldig wie ihre Eltern. Die Anlage zu schlechten Neigungen und niedrigen Gewohnheiten sind genauso wie körperliche Krankheit und Entartung vom Vater auf den Sohn bis ins dritte und vierte Glied vererbt. Diese schreckliche Wahrheit sollte ernstliche Kraft dazu verleihen, den Menschen von einem sündigen Lebenswandel abzuhalten. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das zweite Gebot verbietet die Anbetung falscher Götter, schließt aber als stillschweigende Forderung die Anbetung des wahren Gottes ein. Und denen, die ihm aufrichtig dienen, wird Barmherzigkeit verheißen. Nicht nur bis ins dritte oder vierte Glied wie der angedrohte Zorn für die, die ihn hassen, sondern bis in Tausende von Geschlechtern. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich kein Bildnis noch Gleichnis machen. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dieses Gebot untersagt nicht nur Meineide und das übliche beteuernde Beschwören, sondern es verbietet, den Namen Gottes leichtfertig oder unbekümmert und ohne Rücksicht auf seine erhabene Bedeutung zu gebrauchen. Wir entehren ihn durch gedankenlose Erwähnung in der Unterhaltung, durch seine Anrufung bei geringfügigen Dingen und mit häufiger, unüberlegter Wiederholung. Heilig und Herr ist sein Name. Jeder sollte über Gottes Majestät, Reinheit und Heiligkeit nachsinnen, damit das Gemüt von der Bedeutung seines erhabenen Wesens durchdrungen werde. Sein heiliger Name sollte deshalb nur ehrfurchtsvoll und ernsthaft ausgesprochen werden. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich seinen Namen nicht missbrauchen. Vierte Gebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Sabbat wird nicht nur als eine neue Anordnung eingeführt, er ist vielmehr eine Stiftung von der Schöpfung her. Man soll es sich seiner erinnern und ihn halten im Gedenken an das Werk des Schöpfers. Weil durch ihn auf den Schöpfer Himmels und der Erde hingewiesen wird, unterscheidet man durch seine Befolgung den wahren Gott von den falschen Göttern. Wer den 7. Tag hält, gibt damit zu erkennen, dass er der Anbeter Jahwes ist. Somit ist der Sabbat das Zeichen des Gehorsams gegenüber Gott, solange ihm jemand auf Erden dient. Das 4. Gebot ist das einzige unter den 10, das sowohl den Namen als auch den Anspruch des Gesetzgebers nennt und zeigt, durch wessen Vollmacht das Gesetz gegeben wurde. Dadurch enthält es Gottes Siegel, das seinem Gesetz als Beweis der Echtheit und bindenden Kraft hinzugefügt wurde. Gott hat den Menschen 6 Tage zur Arbeit gegeben und er verlangt, dass ihre persönlichen Dinge an diesem Tag geschehen. Unumgänglich notwendige und Liebeswerke sind am Sabbat natürlich erlaubt. Kranke und Leidende müssen jederzeit versorgt werden. Aber überflüssige Arbeit ist unbedingt zu vermeiden. In Jesaja Kapitel 58, Verse 13 und 14 heißt es: Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrst, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du ihn nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst. Liebe Geschwister, aber das Gebot endet hier nicht. Und kein leeres Geschwätz redest, sagt der Prophet, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Wer am Sabbat berufliche Angelegenheiten oder Planungen erörtert, hat sich in Gottes Augen tatsächlich mit Geschäftlichem abgegeben. Um den Sabbat zu heiligen, sollten wir nicht einmal unsere Gedanken bei weltlichen Dingen gerichtet haben. Die Botin des Herrn schrieb diesbezüglich an einen Bruder: Du hast häufig versäumt, des Sabbat zu gedenken und ihn zu heiligen. Oft dachtest du nicht mehr daran und sprachst an Gottes heiligem Tage deine eigenen Worte. Du warst unbedacht und hast dich am Sabbat mit Andersgläubigen über gewöhnliche Tagesereignisse unterhalten, so zum Beispiel über wirtschaftliche Dinge und Bilanzen. Das muss unter allen Umständen anders werden. Denn dies alles bedeutet nichts anderes als ein Vergehen gegen die Sabbatheiligung. Das Gebot schließt auch jene Leute ein, die in unserem Haus leben. Selbst sie sollten an diesen geheiligten Stunden ihre irdischen Dinge beiseite tun, damit alle sich zu willigem Gottesdienst an seinem heiligen Tage zusammenfinden können. Ja, wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich meine Lust am Herrn haben. Das 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Die Eltern haben in einem Maße Anspruch auf Liebe und Achtung, wie es keinem anderen zusteht. Gott selbst hat ihnen Verantwortung für jene Menschen auferlegt, die ihrer Obhut anvertraut sind, und hat bestimmt, dass sie an seiner Stelle stehen sollten, solange die Kinder noch jung sind. Wer also die rechtmäßige Autorität seiner Eltern ablehnt, verwirft die Autorität Gottes. Das fünfte Gebot verlangt von den Kindern nicht nur Dankbarkeit, Unterordnung und Gehorsam den Eltern gegenüber, sondern auch Liebe und fürsorgliche Rücksichtnahme. Sie sollten ihnen Mühsal erleichtern, auf ihren guten Ruf bedacht sein, so wie im Alter für sie sorgen und ihnen Freude machen. Das Gebot schließt aber auch Achtung vor Predigern, vor der Obrigkeit und allen anderen ein, denen Gott Autorität übertragen hat. Das, sagt der Apostel, ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Für Israel, das bald in Kanaan einzuziehen hoffte, verbürgte es den Gehorsamen langes Leben in jenem guten Lande. Aber es hat umfassendere Bedeutung, weil es das ganze Israel Gottes einschließt. Ihnen verheißt es ewiges Leben auf einer Erde, nachdem sie vom Fluch der Sünde befreit ist. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich Vater und Mutter ehren. Das sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Folgende Dinge sind mehr oder weniger Übertretung des sechsten Gebotes. Jede Ungerechtigkeit, die zur Verkürzung eines Menschenlebens führt, Hassgefühle, Rachsucht und andere Leidenschaften, die sich schädlich auf andere Menschen auswirken oder uns nur veranlassen, ihnen Böses zu wünschen. Denn wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. 1. Johannes 3,15. Ferner Vernachlässigung der Bedürftigen oder Leidenden aus selbstsüchtigen Gründen oder sowohl alle zügellose Genusssucht als auch unnötige Entbehrung oder übertriebene Arbeitsleistung, die zur Schädigung der Gesundheit führt. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich nicht töten. Das siebte Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot verbietet nicht nur unkeusche Handlungen, sondern auch wollüstige Vorstellungen und Begierden oder irgendwelche Gewohnheiten, durch die sie erregt werden können. Gott fordert nicht allein die äußere Reinheit, sondern die des Herzens, der geheimsten Gefühle und Wünsche. Auch Christus, der die weitreichende Verbindung des Gesetzes Gottes ehrte, bezeichnete böse Gedanken oder Blicke genauso als Sünde wie die unerlaubte Tat. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich nicht Ehe brechen. Das achte Gebot: Du sollst nicht stehlen. Dieses Verbot umfasst offenkundige und verborgene Sünden. Das achte Gebot verurteilt Menschenraub und Sklavenhandel und verbietet Eroberungskriege. Es verdammt Diebstahl und Raub und fordert unbedingte Redlichkeit in den kleinsten Dingen des Lebens. Es verbietet das Übervorteilen im Geschäftsleben und verlangt gerechte Bezahlung bei Verpflichtungen oder Arbeitslöhnen. Es erklärt jeden Versuch, sich durch die Unwissenheit, die Schwäche oder das Missgeschick eines anderen Vorteil zu verschaffen, für Betrug, der in den Büchern des Himmels verzeichnet wird. Hierzu heißt es in Sprüche 14, Vers 31: Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über die Armen. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich nicht stehlen und unterdrücken. Das neunte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deines Nächsten. Damit ist jede unwahre Aussage in irgendwelchen Streitfragen gemeint. Jeder Versuch oder Plan unseres Nächsten zu täuschen, und vorsätzliche Täuschung ist Lüge. Man kann mit einem flüchtigen Blick, mit einer Handbewegung oder durch das Mienenspiel Unwahrheiten genauso ausdrücken wie mit Worten. Jede absichtliche Übertreibung oder jede Anspielung, die darauf berechnet ist, einen falschen Eindruck zu erwecken, ja, sogar Berichterstattung im Sinne einer Unterstellung, ist Lüge. Dieses Gebot verbietet jeden Versuch, dem guten Ruf des Nächsten durch falsche Darstellung und schlimme Verdächtigungen, Verleumdungen und Zugeträgerei zu schaden. Selbst das vorsätzliche Vertuschen der Wahrheit, woraus anderen Schaden erwachsen kann, ist Übertretung des 9. Gebots. Im Psalm 15 heißt es: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Wer den Verworfenen als ächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Wer sein Geld nicht zu Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dieses tut, wird ewiglich nicht wanken. Und in Epheser Kapitel 4, Vers 25 bis 32 ermahnt uns Gott: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich nicht falsch Zeugnis reden, lästern und zornig sein, sondern ich werde freundlich, barmherzig, liebevoll und voller Vergebung sein. Das 10. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das 10. Gebot rührt unmittelbar an die Wurzel aller Sünden, wenn es selbstsüchtiges Verlangen verbietet, dem die sündige Tat entspringt. Wer im Gehorsam gegen Gottes Gesetz seine sündigen Wünsche nach Dingen, die anderen gehören, überwindet, wird sich durch keine Übeltätigkeit am Mitmenschen schuldig machen. Ja, wenn ich das erste Gebot erlebt habe, werde ich nicht begehren. Wenn ich Jesus nur habe, begehre ich nicht mehr. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Jesus sagt: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes spricht von denen, die angeblich Gott lieben, aber seine Forderungen nicht gehorchen. Wer behauptet, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. David liebte unseren Heiland von ganzem Herzen und rief voller Freude aus: Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ja, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. In Sprüche 7, Vers 1 bis 3 heißt es: Bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Ja, liebe Geschwister, dies waren die heiligen Vorschriften der 10 Gebote, die unter Blitz und Donner mit wunderbarer Machtentfaltung und Majestät des großen Gesetzgebers gesprochen wurden. Gott verkündigte sein Gesetz mit Kraft und in Herrlichkeit, damit das Volk das ganze Geschehen nie vergesse und mit tiefer Ehrfurcht vor dem Urhaber des Gesetzes, dem Schöpfer Himmels und der Erde, erfüllt werde. Er wollte allen Menschen Heiligkeit, Bedeutung und ewige Gültigkeit seines Gesetzes kundtun. Mose schrieb dieses Ereignis wie folgt nieder. 5. Mose 33, Verse 2 und 3. Der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist ihnen erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie. Oh, wie hat er sein Volk so lieb. Alle Heiligen sind in seiner Hand. Sie werden sich setzen zu seinen Füßen und werden lernen von seinen Worten. In Patriarchen und Propheten auf Seite 581 heißt es: Echter Glaube bringt den Menschen in jeder Beziehung in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz. Er führt zu Selbstbeherrschung, ruhiger Gelassenheit, Maßhalten, Frömmigkeit, adelt die Gesinnung, verfeinert das Taktgefühl und heiligt die Urteilskraft. Die Seele verspürt etwas von der Reinheit des Himmels. Glaube an die Liebe Gottes und an seine lenkende Fürsorge nimmt die Last der Angst und Sorge. Er macht das Herz froh und zufrieden beim großartigsten oder bescheidensten Los. Gottes Furcht dient letztlich der Gesundheit. Sie verlängert das Leben und steigert die Freude an allen Segnungen. Sie erschließt der Seele eine nie versiegende Quelle des Glücks. Liebe Geschwister, mögen wir das erkennen und erleben. Amen.